Okay, upsala, da sind wir schon mitten in der Präsentation. Cool, dass so viele Leute gekommen sind. Ich habe alles schon verraten, okay. Das Thema ist sehr wichtig und ich finde es sehr gut, dass ihr alle dabei seid und möchte auch, dass ihr bis 17 Uhr bleibt, damit ihr wisst, wie man mit diesem deprimierenden Thema umgehen kann und wie man am besten politischen Aktivismus umsetzen kann, um das Aussterben der Menschheit zu verhindern. So krass es sich anhört, wir reden wirklich hier von sehr dramatischen Veränderungen auf der Erde. Und ich bin sehr nah dran an dem Thema, wie Mascha schon sagte. Ich bin Polarforscherin und ich forsche in der Antarktis über die Geschichte des Meereises an einem Ort, wo es fast kein Meereis mehr gibt. Und ich gehöre auch zu den 27.000 Scientists for Future. Die haben sich im März mit einer Stellungnahme hinter die Fridays for Future Bewegung gestellt und haben gesagt, die Kinder haben recht, der Protest ist berechtigt und es muss noch 2019 etwas passieren, sonst können wir die ganze Menschheit bald vergessen. Zu Anfang, zur Auflockerung, gibt es ein kleines Filmchen von dem British Antarctic Survey darüber, wie Klimageschichte erforscht wird und wie der Treibhauseffekt auf die Erde wirkt.
This is Antarctica. It's cold in Antarctica. It's always cold. In fact, it's been cold for such a long time that a lot of the snow hasn't melted for millions of years. All that time, it just keeps piling up, deeper and deeper. So today, in places across Antarctica, the snow is over 3 kilometers deep. Over time, this snow packs together. It crushes under its own weight so tightly that it becomes solid ice. But it isn't completely solid. It contains tiny bubbles. These bubbles of air have been sealed off from the world since the time they were formed hundreds of thousands of years ago. That makes them very interesting for climate scientists. The scientists at the British Antarctic Survey have taken samples of ice from the surface to the bottom, 3 kilometers down. By measuring the CO2 in the air bubbles, they have charted its level back through the years. CO2 is a greenhouse gas. That means it traps heat, acting like a blanket that warms the Earth. The more CO2, the warmer the Earth. It's low during ice ages and high during warm periods. During ice ages, huge sheets of ice, kilometers thick, form across Europe, Asia, and North America. During the warm periods, like today, the ice retreats. Low CO2, high CO2. Low, high. Low, high. So what are the CO2 levels that we are recording today? They are much, much higher. That's because burning fossil fuels releases CO2. And in recent years, we have been releasing more and more CO2 into the atmosphere, from our homes, from factories, and from cars and planes. Forests absorb CO2. But we have been cutting our forests down all around the world. This CO2 will continue warming the planet whilst it remains in the atmosphere. And meanwhile, we are emitting even more. The polar regions are warming and melting. That's very bad news for rising sea levels, and it will also have a devastating effect on wildlife here. There are ways we can reduce our emissions and at the same time improve the quality of our lives. We will all need to act, and act now together. Please help. We need to limit CO2 now.
Okay, ich habe natürlich am Anfang was vergessen. Falls ihr Fragen habt oder euch Notizen machen wollt, hier liegen 2 Stapel mit Schmierpapier und Stiften. Wenn ihr die Stifte mopsen wollt, bitte nur die blauen, die anderen brauche ich wieder. Und wir haben hier noch einen Infostand mit den ganzen Infomaterialien und so weiter. Also, ihr habt jetzt gesehen, es gibt einen Zusammenhang zwischen den Treibhausgasen, der Temperatur und man sieht es hier auch auf dieser Kurve zwischen dem Meeresspiegel. Die verlaufen weitestgehend parallel und wir wissen eben aus der Antarktis, die Klimageschichte in den letzten 800.000 Jahren ist geprägt aus verschiedenen Kalt- und Warmzeiten, die sich immer wieder ablösen. Und kleiner No-Fun-Fact, der Homo sapiens hat sich in den letzten 200.000 Jahren entwickelt, das heißt so ab hier, und hat, hat innerhalb von 200 Jahren durch die Industrialisierung so viel fossile Brennstoffe verbrannt, dass wir einen CO2-Wert jetzt von der letzten von der jetzigen Warmzeit um 48% erhöht haben. Das heißt, wir sind heute bei 415 ppm. PPM heißt Parts per Million, das heißt, in einer Million Luftteilchen sind 415 CO2-Teilchen drin, das ist sehr wenig, aber Treibhausgase sind eben hauptsächlich als Spurengase vorhanden. Deswegen gibt man das in PPM an und nicht in Prozent, wie die AfD das immer gerne macht. Die Werte für Methan sind noch viel krasser gestiegen, die sind bei plus 159%, die werden in Parts per Billion ausgedrückt und was man dabei aber wissen muss, dass ein Methanmolekül so stark reflektiert wie 28 CO2-Moleküle. Und es gibt noch viele weitere Treibhausgase, die vielfache Wirkung von CO2 haben. Stickstoffdioxid liegt bei ungefähr 260-fachem Faktor. Und es gibt solche ganz selten vorkommenden Treibhausgase, die das 22.000-fache zurückstrahlen können. Ich möchte euch jetzt erklären, oder erstmal zeigen, welche Veränderungen wir denn auf der Erde überhaupt beobachten können, die über die globale Erwärmung hinausgehen. Zum einen, das sind Daten von der NASA. Wir sehen hier die Temperaturkurve seit 1880. Seit 1880 haben wir Thermometer, die mehr oder weniger uns genaue Angaben machen können. Deswegen bezieht man den Nullpunkt der globalen Erwärmung immer auf den Zeitraum 1880 bis 1900 auf dieses Mittel. Und davon ausgehend haben wir heute eine Temperatur von plus 1,1 Grad Abweichung gegenüber dem vorindustriellen Wert. Über Land erwärmt es sich viel stärker als über dem Wasser, denn nur ein kleiner Teil der Energie, die durch den Treibhauseffekt erzeugt wird, landet in der Atmosphäre, nur 1%. Das ist da, wo ihr eigentlich den kleinen roten Pfeil sehen würdet. Ein großer Teil landet im Ozean und deswegen ist die Atmosphäre über dem Ozean nicht ganz so warm wie die über dem Land. Und das seht ihr hier, das ist dieser blaue Bereich da. Das heißt, ein Vielfaches der Energie nimmt der Ozean auf. Der Ozean erwärmt sich sehr langsam, der ist ja auch sehr groß. Das Weitere, was man im Ozean beobachten kann, ist, dass der pH-Wert sinkt, denn wir haben mehr CO2 in der Atmosphäre. Dieses löst sich vermehrt im Wasser, es bildet Kohlensäure und spaltet H+-Ionen ab. Und die Konzentration der H+-Ionen ist um 30% gestiegen. Da der pH-Wert eine logarithmische Skala ist, sieht das nicht so dramatisch aus. Der pH-Wert des Meeres ist nämlich von 8,2 auf 8,1 gesunken. Lasst euch davon also nicht verwirren, das ist eine logarithmische Skala. Das heißt, der Ozean fängt langsam an zu versauern, obwohl das noch im alkanischen Bereich ist. Aber die Tiere, die darin leben, die sind eben an 8,2 angepasst und nicht an 8,1. Des Weiteren kann man sehen, dass der Sauerstoffgehalt des Meeres sich in einigen Teilen immer weiter reduziert. Es gibt sogenannte Sauerstoffminimumzonen, die breiten sich aus und treten an mehreren Stellen immer häufiger auf. Sehr starke Veränderungen sehen wir auch in der Kryosphäre, das ist die Eiswelt der Erde, also alles, was irgendwie gefroren ist. Der grönländische Eisschild, das könnt ihr hier an den roten Farben sehen, der schmilzt ganz massiv ab, er wächst so gut wie gar nicht. Und auch in der Antarktis sehen wir sehr starke Verluste des antarktischen Eisschildes. Besonders im Westen, im Osten gibt es einen kleinen Bereich, wo der Eisschild sogar wächst, dadurch, dass einfach sehr viel Schnee fällt. Weitere Veränderungen in der Kryosphäre sind das arktische Meereis. Das Sommerminimum letztes Jahr, das sollte eigentlich so weit ausgedehnt sein, dass es hier an diese gelbe Linie heranreicht. Ihr seht, das ist ein Viertel der Fläche ist ungefähr von Wasser bedeckt. Das heißt, das arktische Meereis zieht sich im Sommer immer sehr, sehr stark zurück, was zu anderen Rückkopplungsprozessen führt. Und die Permafrostböden, habt ihr bestimmt auch schon davon gehört, die schmelzen ganz massiv. Es gibt gerade eine Studie aus Kanada, dass sie dort Schmelzraten gesehen haben, die sie erst für das Jahr 2090 angenommen haben, die haben sie jetzt bereits schon beobachtet, also das, was sie eigentlich erst in 70 Jahren erwartet hätten. Und die Permafrostböden, die verlieren Methan und verlieren auch Volumen, sie stürzen dann ein, bilden solche Krater. Und der größte Krater, der ist hier in Sibirien, der ist ungefähr 1 Kilometer lang, 500 Meter breit. Und was wir auch noch sehen können, ist der Anstieg des Meeresspiegels, das habt ihr auch alle schon gehört. Wir sind bei knapp plus 25 Zentimeter gegenüber dem vorindustriellen Wert. Und Die Rate des Meeresspiegelsanstiegs, die lag letztes Jahr bei 3,7 Millimeter und das ist doppelt so hoch wie das, was man im letzten Jahrhundert beobachtet hat. Das heißt, hier die jährliche Rate steigt auch immer schneller an. Alle diese Veränderungen, die wir sehen können, haben Auswirkungen auf die natürlichen Systeme, auf auch natürlich auf Photosynthese, auf die Biosphäre und damit natürlich auch auf uns Menschen. Und ich möchte euch jetzt das Konzept der globalen Kipppunkte vorstellen. Globale Kipppunkte betreffen einzelne Bausteine im Klimasystem. Diese einzelnen Bausteine, die hängen alle miteinander zusammen und wirken zusammen und jeder dieser Bausteine hat eine Toleranzgrenze. Und wenn diese Toleranzgrenze überschritten ist, dann verändern sich die Funktion dieser Bausteine sehr schnell, häufig irreversibel und nicht linear. Nicht linear bedeutet, dass wenn wir vorher beobachtet haben, dass zum Beispiel CO2 und Temperatur immer gleichförmig gestiegen sind, dann könnte es in Zukunft sein, dass Temperatur sprunghaft ansteigt, obwohl das CO2 doch nur weiter linear ansteigt oder mit der normalen Kurve ansteigt. Das heißt, es werden Rückkopplungsprozesse ausgelöst, von denen man nicht mehr vorhersehen kann, wie diese sich verhalten, wie diese auf das Klima wirken. Es ist aber davon anzunehmen, dass sie sich immer weiter hochschaukeln und wenn ein Kippelement fällt, dann fällt auch bald das nächste und das nächste und das nächste und alles sind Dinge, die zu einer weiteren Erwärmung führen und immer weitere Kipppunkte zum Fallen bringen. Das heißt, das System schaukelt sich hoch bis ins Chaos. Ich stelle euch jetzt ein paar Kipppunkte vor. Einer dieser Kipppunkte ist der Westantarktische Eisschild und da sind viele Wissenschaftler bereits der Meinung, dass dieser Kipppunkt schon überschritten wurde. Einige sagen, der wurde sogar schon in den 90ern überschritten. Und zwar, der antarktische Eisschild verhält sich wie ein Lava-Cake. Wisst ihr, was ein Lava-Cake ist? Das ist dieses Ding da oben, das ist so ein kleiner Kuchen, den piekt man an und dann läuft der flüssige Kern aus. Und das tut die Antarktis auch. Wenn der Eisschild unter Druck steht, der ist ja sehr schwer, dann fängt er an zu gleiten und gleitet vom Gebirge hin ins Tal und runter ins Meer und kalbt dann eben als Eisberg ins Meer hinein. Und wenn es nicht genug schneit, dann ist die Kalbungsrate größer als die Akkumulierungsrate und der Eisschild verliert an Eismasse. Diese Eismasse wird dem Meer hinzugefügt und der Pegel steigt. Und diese Fließbewegung des Eisschildes, die kann man mit dem Satelliten messen, das sieht dann so aus. Die verschiedenen Farben sind verschiedene Geschwindigkeiten. Zum Rand hin nimmt die Geschwindigkeit massiv zu und besonders diese Gletscher hier, das sind die, die am schnellsten sich bewegen und am schnellsten abschmelzen und abkalben. Und genau, der westliche Teil der Antarktis, also dieser kleine hier, der gilt bereits als kollabiert. Das heißt, er wird in den nächsten Hunderten bis Tausenden Jahren abschmelzen, was zu einem Meeresspiegelanstieg von 6 Meter führt. Der östliche Teil der Antarktis, der ist zum Glück noch stabil, denn wenn der abschmilzt, dann haben wir 55 Meter Meeresspiegelanstieg. Zusammengenommen dann um und bei 60, dann kommt noch Grönland dazu mit 6 Meter. Also es wird echt nicht schön. Und Ursache für das Ganze ist, dass das Meer so viel von der Energie aufnimmt, welches der Treibhauseffekt produziert. Wenn wir nämlich einen Schnitt durch die Antarktis machen, dann sehen wir das hier. Hier ist der antarktische Eisschild, der liegt auf dem Kontinent auf und steht in direkter Berührung mit dem Meer. Und wenn jetzt warmes Meereswasser hier diesen Berührungspunkt erreicht, dann schmilzt es den Eisschild dort an. Die Berührungsfläche zwischen Kontinent und Eisschild, die wird immer kleiner und die Reibung, die dazwischen geherrscht hat und die diesen Eisschild immer abgebremst hat, die geht verloren. Der Eisschild rutscht noch schneller ins Wasser, als er das vorher getan hat. Und wenn es nicht genug schneit, was eben nicht der Fall ist, dann kollabiert der antarktische Eisschild. Wie gesagt, also im Moment nur der westliche antarktische Eisschild, der östliche ist noch stabil, aber wir wissen auch nicht, wie lange. Ein weiteres Kippelement ist das arktische Meereis. Da wirkt besonders der Albedo-Effekt und ihr werdet das in diesen Tagen gemerkt haben. Wenn ihr mit schwarzen Klamotten rumlauft, dann nehmt ihr sehr viel Strahlung auf, euch wird warm. Wenn ihr mit weißen Klamotten rumlauft, dann reflektiert ihr besonders viel. Und genauso passiert das im Meer. Eine freie Meeresoberfläche nimmt viel Energie auf, das Wasser erwärmt sich und die Bildung von Meereis wird erschwert. Das Meereis hingegen, das reflektiert so viel Strahlung, dass es die Umgebung kühlt. Es geht allen gut, die Eisbären haben auch was zu fressen. Und es wird beobachtet, dass das arktische Meereis jedes Jahr immer weniger wird und weniger wird. Und wenn es dann einmal eisfrei wird im Sommer, dann ist eben so ein Kipppunkt erreicht. Das Wasser wird sich stärker erwärmen als sonst und die Bildung von Eis im Winter wird deutlich erschwert. Und es wird ziemlich wahrscheinlich auf der Nordhalbkugel auch insgesamt wärmer werden. Das hat auch Auswirkungen. Ach nein, das kommt gleich. Okay, weitere Kipppunkte, das sind viele kleine, das sind die Kohlenstoffreservoirs der Erde. Dazu zählt der Amazonas, die Wälder in Sibirien und Kanada. Dazu zählen Moore und Permafrostböden, die Methan enthalten. Des Weiteren ist das Meer ein riesengroßer Speicher für Kohlenstoff und die Hälfte der Sauerstoffproduktion geschieht im Meer allein durch die Photosynthese von Plankton. Das heißt, die binden dort das CO2. Methanhydrate liegen ebenfalls im Meer, die speichern das dort. Und natürlich die fossilen Brennstoffe, das sind auch Kohlenstoffreservoirs. Kipppunkte, die es da gibt, wären zum Beispiel, dass der Amazonas so stark in eine Dürre verfällt, dass dieser Wald komplett abstirbt, abbrennt und all dieses CO2 in die Atmosphäre gepustet wird und dann wir eben einen sprunghaft anstiegenden Treibhauseffekt haben und die Temperatur weiter steigt. Genauso mit Permafrostböden oder Methanhydraten. Ihr habt wahrscheinlich alle oder ein paar von euch haben den Schwarm gelesen. Da waren Methanhydrate ja auch Auslöser für Tsunamis und so weiter. So unwahrscheinlich ist das gar nicht. Genau, jetzt kommen wir zu den Temperaturen und zu den Windsystemen. Der Jetstream, ihr kennt ihn alle von der Dürre letztes Jahr und von dem Wetter in dieser Woche. Der Jetstream ist ein Windsystem, das entsteht durch den Temperaturunterschied zwischen Äquator und der Arktis. Und da die Arktis sich schneller erwärmt als der Äquator, ist der Temperaturunterschied immer geringer und der Jetstream wird abgeschwächt. Und das sieht dann so aus. Der Jetstream ist auf der Nordhalbkugel, er weht von links nach rechts, von Westen nach Osten. Und wenn er besonders schwach ist, dann fängt er an, solche ganz starken Wellen zu schlagen, genau diese hier. Und in diesen Wellen, da befinden sich stabile Wetterlagen und die führen dazu, dass wir wochenlang eine Dürre haben oder wochenlang nur Regen haben. Beides ist nicht gut für die Landwirtschaft. Und das hat uns das Wetter auch diese Woche beschert. Wir haben Mittwoch einen Temperaturrekord gebrochen in Deutschland, den Juni-Rekord. Und morgen bin ich mir ziemlich sicher, dass wir den Rekord des gesamten Jahrhunderts brechen. Es gilt 40,3 Grad zu brechen, also ich bin mir ziemlich zuversichtlich, dass wir das schaffen und ich möchte, dass ihr alle auf euch aufpasst und genug Wasser trinkt. Genau, es gibt andere Windsysteme, die kippen können, zum Beispiel das El Niño-Windsystem, der afrikanische Monsun, der indische Monsun. Der indische Monsun kommt immer später in Indien an. Die hatten jetzt gerade eine Dürre von mehreren Wochen, die hatten Temperaturen bis zu 51 Grad und Ausgangssperren und mussten da wirklich ganz radikale Maßnahmen ergreifen, auch um Wasser zu rationieren und überhaupt die Menschen mit Wasser zu versorgen, weil es dort eben auch nicht so viel fließend Wasser gibt. Extreme Wetterereignisse werden auf jeden Fall zunehmen, zum Beispiel durch den Jetstream oder dadurch, dass verschiedene Windsysteme sich ändern. Wir werden Probleme haben mit der Wasserversorgung, also mit der Bewässerung von Agrarland, aber auch überhaupt an sauberes Trinkwasser zu kommen. Es kam gerade vor 2 Wochen, glaube ich, ein Bericht raus, ein Viertel der Menschheit hat heute kein sauberes Wasser. Die Hälfte der Menschheit hat keinen Zugang zu anständigen Sanitäranlagen. Und durch diese extremen Wetterereignisse wird das Problem nicht gelöst. Nein, es wird immer schlimmer. Das heißt, wir müssen uns langfristig darauf einstellen, dass Wasser sehr, sehr kostbar wird. Auf der anderen Seite müssen wir mit sehr starken Stürmen und Niederschlägen rechnen, so dass es immer wieder Gebiete gibt, die zerstört werden von Flutwellen und natürlich spielt der Meeresspiegelanstieg eine ganz entscheidende Rolle, denn die allermeisten Megacities dieser Welt liegen an Küsten und sollte der Meeresspiegel mehrere Meter ansteigen, dann wird quasi ein Viertel bis zur Hälfte der Weltbevölkerung migrieren müssen, vom Meer weg ins Inland. Marine Ökosysteme, die sind natürlich sehr betroffen, denn es wird warm, es wird sauer und der Sauerstoff geht weg. Die Korallenbleiche, von der habt ihr bestimmt alle schon mal gehört, die Korallen sind eigentlich sehr bunt und durch die große Hitze bleichen sie aus. Sie können nämlich nicht der Hitze ausweichen, weil sie nämlich auf dem Boden fest verankert sind. Und ich habe am Anfang gesagt, wir haben momentan eine Erwärmung von 1,1 Grad. Erreichen wir eine Erwärmung von 1,5 Grad, die wir in weniger als 9 Jahren auf jeden Fall erreichen werden, weil wir ja nicht unsere Klimapolitik ändern. Bei einer Erwärmung von 1,5 Grad werden 80% der tropischen Korallenriffe absterben. Und bei einer Erwärmung von 2 Grad werden alle absterben. Dann haben wir das Sauerstoffproblem im Wasser. Das führt dazu, dass Fische sterben. Und insbesondere in Entwicklungsländern ist der Fischfang immer noch eine ganz wichtige Proteinquelle. Was ich zu den tropischen Korallenriffen vergessen habe, das ist die Kinderstube des Meeres. Wir haben dort die höchste Biodiversität und dort laichen viele Fische und ziehen ihre Jungtiere auf, beziehungsweise die ziehen sich selber auf. Aber sofern die Korallenriffe zerstört sind, gibt es auch ein ganz massives Problem der Fischpopulation. Und der nächste Punkt, die Ozeanversauerung. Darunter leiden alle Organismen, die Kalk bilden, das heißt Muscheln, Korallen, verschiedene Filtrierer, kalzifizierende Schwämme, Flügelschnecken, viele Plankton-Lebewesen haben auch Kalkschalen. Und die müssen immer mehr Energie aufwenden, um ihre Schale aufzubauen. Das ist besonders für Jungtiere eine sehr große Herausforderung. Und ab einem gewissen Zeitpunkt geht das einfach nicht mehr. Und diese Art muss dann wohl oder übel aussterben. Aussterben ist auch das Stichwort. Der Mensch, der macht das sehr gründlich, was er macht. Ein Viertel aller Tiere, die wir kennen, sind vom Aussterben bedroht. Aller Tierarten. Insbesondere die Insekten, das ist die Gruppe mit der größten Artenvielfalt, rund 1 Million Arten, und die sind am stärksten betroffen. Und darunter natürlich auch die Insekten, die unsere Felder befruchten. Und da kommen wir dann eben zum nächsten Punkt, der dann immer weiter an uns heranrückt, unsere Ernährung. Wir haben also Dürren, wir haben Überschwemmungen, also extreme Wetterereignisse, unsere Bestäuber gehen immer weiter verloren. Wir müssen das irgendwann selber machen. In China wird das teilweise schon gemacht. Die Böden werden immer weiter ausgelaugt. Und das führt dazu, dass wir langfristig immer wieder Ernteausfälle haben. Letztes Jahr war die globale Weizenproduktion niedriger als der globale Verbrauch. Das heißt, die Kornspeicher mussten angetastet werden. Das passiert hoffentlich dieses Jahr nicht. Allerdings gibt es Berichte aus den USA zum Beispiel, dass sich dort die Aussaat schon stark verzögert hat, dadurch, dass sie da schwere Überschwemmungen hatten. Das heißt, dieses Jahr könnte es auch wieder Ernteausfälle geben, die dazu führen, dass die Lebensmittelpreise steigen. Das CO2, welches immer höher konzentriert ist, führt dazu, dass es mehr Photosynthese gibt. Das ist schon mal toll. Aber das führt auch dazu, dass besonders Getreidepflanzen mehr Kohlenhydrate bilden und weniger Proteine. Das heißt, auch hier bekommen wir einen Proteinmangel. Bei Weizen sind das bis zu 15% weniger Protein. Und dann kommen wir auch schon zu dem Thema Konflikte und Bürgerkriege. Das heißt, in Zukunft werden wir kämpfen um Wasser, um Nahrung. Wir brauchen ein sicheres Zuhause, welches nicht nass ist, welches nicht zu trocken ist. Wir müssen vor dem Meeresspiegelanstieg zurückweichen. Und das Letzte habe ich vergessen. Aber ihr könnt euch schon vorstellen, dass es alles Dinge sind, die Ressourcen verknappen. Und es gab diese Dürre 2006 bis 2010 im Mittelmeerraum und in Syrien. Und es wird da in Studien davon ausgegangen, dass das eines der Stressfaktoren war, der dazu geführt hat, dass der Konflikt in Syrien eskaliert ist. Das heißt also, wir haben heute bereits Menschen, die unter anderem durch Klima oder die globale Erwärmung und Klimaveränderung auf der Flucht sind. Es gibt immer mal wieder die Berichte des IPCC, das ist der Weltklimarat, und der macht dann auch Projektionen. Das heißt, der nimmt Klimamodelle und versucht herauszufinden, okay, wenn wir unter den und den Umständen weitermachen, wie wahrscheinlich wäre dann ein Szenario? Wir Klimawissenschaftler können nicht in eine Glaskugel gucken und wir machen auch keine Wettervorhersagen. Das heißt, die Projektionen und die Zukunftsszenarien sind alle sehr schwammig. Allerdings kann man schon ein paar Aussagen treffen. Und Professor Anderson aus Manchester, der hat sich damit befasst, wie passen eigentlich globale Erwärmung und Menschheit zusammen. Und er sagt, bei 2 Grad Erwärmung bekommen wir eine Treibhauserde. Das heißt, es wird so warm, dass immer weitere Kippelemente im Klimasystem kippen, sich das System immer weiter aufschaukelt, Rückkopplungsprozesse im Gange sind und die Temperatur immer weiter steigt. Bei 3 Grad bekommen wir Chaos und bei 4 Grad ist es incompatible with organized global community. Das heißt, wir sprechen hier vom Ende der Zivilisation. Es gibt verschiedene Szenarien vom Weltklimarat. Zum einen, ich hoffe, es ist erkennbar, diese blaue Linie, das sind hier die Projektionen für CO2, Temperatur und Meeresspiegel. Die blaue Linie, das ist eine Projektion für den Fall, dass wir im Jahr 2012 alle aufgewacht wären und gesagt hätten, okay, wir müssen jetzt was tun, wir müssen ganz radikal unsere Klimapolitik durchsetzen, wir müssen den Planeten schützen, die Emissionen reduzieren. Dann würden wir langfristig unter 1,5 Grad bleiben und den CO2-Wert relativ niedrig halten und die Erde wieder einigermaßen stabilisieren können. Ihr habt wahrscheinlich mitbekommen, Klimapolitik wird nicht so umgesetzt, wie es gemacht werden sollte. Und wir befinden uns eher mit unserer heutigen Emission auf dem Pfad des Worst-Case-Szenario, was der Weltklimarat uns hier projiziert hat. Und das ist diese rote Linie. Und die bedeutet, dass wir im Jahr 2100 einen CO2-Wert von 650 ppm haben. Das ist mehr als verdoppelt. Wir werden eine globale Temperatur von 4 Grad haben und der Meeresspiegel wird bei 1 bis 3 Meter plus liegen. Das ist schon wieder veraltet, das Modell ist von 2012. Meine Kollegen haben gerade eine Studie rausgebracht, also 2 Meter sind mindestens drin. Und also das sieht ziemlich schlecht aus für die Menschheit. Das heißt, in den nächsten 100 Jahren könnte es sein, dass wir Grenzen verlieren, dass wir alle nur noch um die Ressourcen kämpfen, dass wir anfangen müssen zu migrieren. Ich kann das schlecht in Worte fassen, aber ihr könnt euch sicher vorstellen, dass es auf jeden Fall ein sehr düsteres Zukunftsszenario ist. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, es gab ja dieses Paris-Abkommen und so weiter und wenn sich da jeder dran halten würde, dann wäre das ja auch toll. Und das Paris-Abkommen, wenn das umgesetzt würde, dann würde es bei einer globalen Erwärmung bei ungefähr 3 bis 5 Grad landen. Das heißt, selbst das Pariser Abkommen ist viel, viel zu schwach. Und wir können es uns eigentlich nicht mehr leisten, als bis an die 1,5 Grad ranzukommen, dadurch, dass wir jetzt radikal handeln und dann aber nicht darüber kommen, sondern wirklich schnellstmöglich darunter bleiben und das immer weiter reduzieren, die globale Temperatur. Denn schon ab 1,5 Grad fallen oder wird geschätzt, dass mehrere dieser Kipppunkte fallen und wir eben in diese Treibhauserde hineinrutschen. Und das wäre mehr oder weniger das Ende. Wer trägt aber eigentlich die ernste Verantwortung für die Emissionen? Und da muss ich leider einen ganz, ganz wichtigen Punkt ansprechen, denn es ist leider so, dass 10% der Menschheit für 90% der Treibhausgasemissionen verantwortlich sind. Und diese 10%, das sind die Reichsten und das sind hauptsächlich Europäer und Amerikaner. Das heißt, alle, die wir hier im Zelt sitzen, wir sind dafür verantwortlich. Das heißt aber wiederum, wenn jemand was tun kann, dann sind wir das. Es liegt in unserer Verantwortung und es liegt auch in unseren Händen, das Ganze von uns abzuwenden. Und ihr werdet hoffentlich gleich super tolle, spannende Vorträge darüber oder Panels hören, wie ihr politische Aktionen ergreifen könnt und dafür sorgen könnt, dass die Politik endlich die richtigen Schrauben dreht, um das Ganze abzuwenden. Aber es ist auch sehr wichtig, sich darüber bewusst zu werden, welche Rolle man selbst spielt. Und ich empfehle es immer jedem von euch, dass ihr auf die Homepage des Umweltbundesamtes geht und euren eigenen CO2-Fußabdruck ausrechnet. Das ist super erhellend. Also dieser CO2-Fußabdruck ist so, wir haben Heizung, Strom, Mobilität, Ernährung, sonstiger Konsum und öffentliche Emissionen. Daraus setzt sich unser CO2-Fußabdruck zusammen. Der liegt beim Durchschnittsdeutschen bei 12 Tonnen pro Jahr, 12 Tonnen CO2. Das Umweltbundesamt gibt eine Empfehlung dafür aus, wie viele Tonnen Emissionen okay wären, vereinbar wären mit dem Fortbestand der Erde. Weiß jemand, wie hoch diese Zahl ist? 4, 2, okay. Eine Tonne wäre okay. Also eine Tonne dürft ihr emittieren. Andere Plattformen, wo man das ausrechnet, sagen 2, also Atmosphäre, glaube ich, sagt 2 Tonnen ist okay oder 2,6. Auf jeden Fall ist es deutlich weniger als wir das heutzutage machen. Es gibt Teile des CO2-Fußabdrucks, die sind notwendig. Wir müssen was essen, wir müssen ein bisschen was heizen und Strom brauchen wir auch. Wir müssen auch von A nach B kommen, am besten mit dem Fahrrad. Und es gibt aber einen ganz großen Batzen in diesem Fußabdruck und das ist sonstiger Konsum. Und dieser sonstige Konsum macht ein Drittel des Fußabdrucks aus. Wir können hier 4,5 Tonnen CO2 sparen. Der Durchschnittsdeutsche, wohlgemerkt. Und dieser Konsum, das ist das neue Handy, das ist die Jeans, das ist der fette Fernseher, das ist der fette Urlaub. Und wir müssen uns bewusst machen, dass unser Lebensstil nicht vereinbar ist mit dem Fortbestand der Menschheit auf dieser Erde. Und wir müssen uns bewusst machen, dass der Konsum das ist, wo wir ganz, ganz hart ran müssen und wo wir, oder anders gesagt, dass der Lebensstil, den wir jetzt, leben, der ist mit der Erde nicht oder mit der Menschheit nicht vereinbar. Und jeder, der im vollen Bewusstsein weitermacht, so wie er bisher gemacht hat, der leistet im Grunde aktive Sterbehilfe an der Menschheit. Anders kann man das nicht sagen. Also lasst euch bitte nicht deprimieren, sondern ihr könnt was tun, ihr könnt sehr, sehr viel tun, vor allen Dingen auch, wenn ihr darüber mit anderen Menschen sprecht und so weiter. Ich wollte eigentlich mit einem hochtrabenden Zitat enden, aber ich habe heute Morgen Twitter aufgemacht und dann habe ich das gesehen. Das sind Proteste von Extinction Rebellion, die gestern in Paris stattgefunden haben. Und ich möchte euch dazu einladen, gleich noch über Klima zu diskutieren, aber erst möchte ich euch dieses Video zeigen, damit ihr ungefähr einen Eindruck davon habt, wie sehr im Widerspruch Klimapolitik und Wirtschaft und Lobbyismus stehen.
C'était une action dite de désobéissance civile non violente de blocage d'impôts.
Okay. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich weitermachen soll, aber ich würde sagen, vielleicht hat ja der ein oder andere eine Frage. Vielleicht sowas wie, warum ist das nicht die Sonne, warum sind das die Treibhausgase? Ja, wolltest du fragen? Es gibt auch irgendwo ein Mikrofon. Ach so, was auf dem Video passiert, okay, das sind Extinction Rebellion macht zivil oder bedient sich des zivilen Ungehorsams, der gewaltfreien Aktionen und die haben dort, ich weiß nicht was besetzt. Ich meine, ganz ehrlich, es sieht aus wie eine Sperre, nicht wie eine Besetzung. Und das ist mir heute Morgen einfach in Twitter in den Feed gerutscht und ehrlich gesagt, ich kann auch kein Französisch, aber du weißt mehr?
Kann man was sagen?
Ja, sie kann was sagen.
Also nur der Satz darunter heißt plusieurs journalistes ont été empêchés de filmer. Ich spreche auch kein gutes Französisch, wie man merkt, aber es heißt, dass viele Journalistinnen daran gehindert wurden zu filmen. Also das ist das, was man da gerade sieht. Und wenn ich es richtig verstanden habe, war das kein Wasser, sondern Gas.
Das
also
war Tränengas, ja.
Tränengas,
ja, oder, also oder nur Pfeffi. Ja. Und es ist auch bekannt, dass gerade die also Menschen, die das Klima leugnen oder sagen, ja, nee, wir brauchen aber Arbeitsplätze, die sind wichtiger und so weiter. Es gibt da sehr starke Bestrebungen der Industrie, auf die Politik Einfluss zu nehmen. Es gibt einen sehr starken Lobbyismus. Das ist auch bekannt. Vor allen Dingen in den USA ist es besonders rechtskonservativer Lobbyismus, der aus der Ölindustrie kommt und massiv Einfluss nimmt auf die Politik. Und es gibt ganz, ganz tolle Interviews, zum Beispiel von Volker Quaschning, der ist Energieprofessor in Berlin und der klärt sehr gut auf, wie das denn genau ist mit den Arbeitsplätzen in der Kohleindustrie und in der Solarindustrie. In der Solarindustrie wurden, ich glaube, 80.000 Arbeitsplätze gestrichen und wenn es um die 20.000 Arbeitsplätze der Kohleindustrie geht, dann ist das hoch und heilig und darf niemals gestrichen werden, quasi so. Also es gibt sehr, sehr starke Bestrebungen dahinter, die wirksame Klimapolitik zu behindern. Das ist aber jetzt schon wieder Politik, das kommt gleich. Ich würde gerne ein paar Fragen beantworten, wenn es welche gibt. Ansonsten habt ihr frei.
Für wie wahrscheinlich hältst du es, dass wir das Ruder noch mal rumreißen können? Du hast gemeint, ein Punkt sei schon überschritten in der Arktis.
Ja, ich denke, also gerade durch Greta Thunberg, die ja letztes Jahr aufgetreten ist und diese Welle von Fridays for Future, die hier rübergeschwappt ist in diesem Jahr. Ich denke, 2019 könnte der Wendepunkt sein. Allerdings, das Jahr ist ja schon halb rum, es passiert nichts. Noch nicht mal die Politik redet noch nicht mal darüber, über diese drei Kernforderungen für 2019 von Fridays for Future. Das sind ja ein Viertel der Kohlekraftwerke abschalten, Stopp mit den Subventionen und Netto Null bis 2035. Die reden noch nicht mal darüber. Das heißt, ich denke nicht, dass dieses Jahr irgendwie großartig was passieren wird. Und ich denke, in den nächsten fünf Jahren muss etwas passieren. Ansonsten sehe ich da eigentlich keine Hoffnung. Besser wäre es, wenn in den nächsten drei Jahren was passiert oder noch dieses Jahr. Ja.
Du hast jetzt den individuellen Konsum angesprochen, aber wie steht das denn im Verhältnis zu Großindustrie, also Rüstungsindustrie, Bauindustrie mit Beton und anderen Stahlindustrien? Weil das sind doch eigentlich die Großverbraucher, die CO2 produzieren.
Genau, das sind die Großverbraucher. Allerdings, also wenn niemand von uns RWE-Strom kauft, warum gibt es dann dieses Unternehmen immer noch? Ja, genau, also, Genau, und also ich gehe mal davon aus, dass ihr keine Waffen kauft, aber wenn niemand auf der Welt Waffen kauft, dann würde es diese Waffenindustrie nicht geben. So, das heißt, zum einen natürlich, die Industrien sind in der Pflicht und die sind natürlich riesengroße Emittenten von CO2. Auf der anderen Seite steht der Verbraucher und bei Waffen ist das was anderes, da ist der Verbraucher nicht so populär, aber so ein Billigflug für 20 Euro nach Mallorca, wer denkt, dass das irgendwie mit Klima und Zukunft der Erde vereinbar ist und so weiter, der hat in der Schule einfach nicht aufgepasst. Es winken überall Sonderangebote auf und alle Dinge, die wir super toll schön kaufen können. Und im Grunde ist es billig und es ist einfach, ein Klimaschwein zu sein und einfach zu sagen, okay, nee, ich mache Urlaub zu Hause, ich fliege nicht. Das wird einem erschwert und das wird einem madig gemacht. Und im Grunde, ich habe jetzt den Faden verloren. Aber ja, auf jeden Fall, große Industrien sind große Umweltverpester und deswegen ist es so wichtig, ja nicht nur den eigenen Konsum zu regulieren, sondern eben auch ganz massiv auf die Politik zuzugehen und zu sagen, das geht nicht. Da und da. Test. Muss lauter machen.
Hallo? Ah, okay. Ja. Du sagst, es muss schnell gehen jetzt und die Ziele der Fridays for Future Bewegung waren ein Viertel der Kohlekraftwerke in den nächsten vier Jahren, richtig?
Ein Viertel dieses Jahr.
Dieses Jahr, okay, sehr gut. De facto brauchen wir aber noch sehr viel mehr Energie. Also Energiebedarf momentan ist viel höher, als dass wir das ohne die Kohlekraftwerke decken können.
Ja.
Und anderswo in Europa und anderswo auf der Welt könnte man das zum Beispiel mit Atomkraftwerken lösen, die einen sehr, sehr kleinen CO2-Wert haben. Ja, und wir können inzwischen auch durch Demutierung oder so heißt das Verfahren aus unserem Atommüll quasi neue Energie gewinnen. Aber es wird in Deutschland einfach nicht gemacht.
Ja.
Und deshalb wollte ich dich fragen, ob du dazu dann eventuell, abgesehen von Atomkraft, noch andere Alternativen hättest, die wir jetzt machen können, die jetzt, also richtige politische Forderungen, die vor allem mit Energie zu tun haben, was ja unser größter Klimasünder ist momentan in Europa. Ich glaube, die Unter den 10 größten Klimasündern in Europa sind 9 deutsche Kohlekraftwerke.
Ja.
Genau. Deswegen, da bräuchte es halt konkrete politische Forderungen, mit denen wir aber halt trotzdem den Lebensstil einigermaßen erhalten können. Natürlich ist der Lebensstil scheiße, den wir führen, aber das liegt halt hauptsächlich an am globalen Kapitalismus und an den Produktionsweisen, wie unsere Lebensmittel und so hergestellt werden. Ja, und deswegen bräuchte es da wirklich System Change, not Climate Change.
Ja. Oh Gott, da war ganz viel drin. Also Atomkraftwerke, Tschernobyl, Fukushima, mehr brauche ich dazu nicht zu sagen. Nee, also Atomkraft ist keine Option, das geht einfach nicht. Die Gewinnung von Uran ist unglaublich umweltschädlich, da wird Wasser verseucht mit Dingen und so weiter. CO2 kostet es auch und es ist einfach, es ist mit der Sicherheit der Menschheit auch nicht vereinbar. Du sagtest, wir müssen irgendwie den Energiebedarf decken, damit wir unseren Lebensstil fortführen können. Und da steckt das Problem. Unser Lebensstil, wie wir ihn heute führen, der ist abartig hoch energieintensiv. Und wir haben es noch immer nicht geschaffen, die Energie vom Kohlenstoff zu entkoppeln. Das heißt, wir brauchen alternative Energien. Wir brauchen Solar, Wasser, Wind. Aber selbst, also ich bin kein Experte für Energie, aber langfristig oder der Energieverbrauch der Menschheit, der steigt immer weiter, weil es auch immer mehr Menschen gibt und weil wir jetzt alle ein Smartphone haben und dann haben wir noch ein zweites Smartphone, das müssen wir zweimal am Tag laden und so weiter. Wir brauchen unglaublich viel Energie und das geht einfach nicht mehr. Irgendwann geht es nicht mehr. Und wir können, die Sonne scheint auch nicht, kann auch nicht mehr scheinen, als sie scheint. Das heißt, wir können so viel Solarpanel aufstellen, wie wir wollen. Irgendwann ist mal Schluss mit der Energie. Und sag nochmal. Ja. Windräder. Ja, aber die Alternative ist. Ja, genau. Ja, aber die Alternative ist, dass wir eben unsere fossilen Brennstoffe so weit ausbeuten, bis wir davon auch keine mehr haben, aber vorher wird die Menschheit eben aufhören zu existieren, weil wir uns die Erde so weit aufheizen, dass wir alle kein Trinkwasser und keine Nahrung mehr haben. Das heißt, das Problem ist, dass wir zu viel Energie nutzen. Man kann einen Teil davon deckeln, aber wir können nicht noch weiter hinaus wachsen. Der Planet ist ein geschlossenes System, wir haben bestimmte Ressourcen und oberhalb dieser Ressourcen, da ist einfach Schluss. Ja.
Hallo.
Hi. Hi.
Und zwar, ich habe gelesen in der Statistik, dass ja Deutschland, glaube ich, am Platz 5 ist, was CO2-Emissionen angeht.
Ja.
Glaube ich, so nach, also USA ist ganz oben, dann kommt irgendwie China, Indien, Japan.
Ich glaube, China ist als erstes, ja.
China ist erstes, okay. Meine Frage wäre, wie, auch wenn wir jetzt auf unser CO2 alle verzichten würden, wie schafft man es, die anderen Länder mitzuziehen? Und ich glaube, eine andere Frage noch, also zweite Frage, wie würde man China, was ja in Entwicklung ist, wie schafft man es, ein Land sozusagen den Zeigefinger sozusagen zeigen, hier, ihr dürft euch nicht weiterentwickeln.
Also wie verwehren wir den Chinesen den Luxus, den wir leben, quasi? Ein Drittel der chinesischen CO2-Emissionen gehen auf das Konto von Produkten, die exportiert werden, die wir kaufen und konsumieren. Das heißt, ein Drittel des chinesischen Ausstoßes, das ist eigentlich im Grunde unser Ausstoß, das ist unser sonstiger Konsum. Jetzt habe ich das wieder verloren. Genau, also wie kriegen wir die anderen dazu mitzumachen? China ist inzwischen führend in der Solarindustrie. Die können das ziemlich gut, weil die einfach sehr pleatsch sind. Und ich finde es auch sehr schwierig, andere Länder dazu zu bringen, mitzumachen. Auf der anderen Seite muss man ihnen ganz deutlich erzählen, was passiert, wenn sie es nicht machen, und die globale Erwärmung wird Effekte überall haben. Das heißt, auch in China werden Böden ausgelaugt. Shanghai liegt direkt am Meer und ich glaube, bei 2-3 Meter Meeresspiegelanstieg ist eine ziemlich große Region dort unter Wasser. Das heißt, ich weiß nicht, 100, 200 Millionen Migranten allein dort in der Region. Das heißt, im Grunde muss ziemlich deutlich vermittelt werden, was passiert, wenn ihr nicht alle mitmacht. Und wir haben ja jetzt schon ein paar tausend Jahre Menschheitsgeschichte hinter uns gebracht und haben aber festgestellt, okay, wenn wir sagen, mi, und die anderen sollen erstmal anfangen, bevor wir das machen, das hat eigentlich noch nie was gebracht. Das heißt, Wir dürfen uns nicht so ein bisschen von der Faulheit quasi der anderen zurückhalten lassen, vor allen Dingen, weil die anderen Länder auch gar nicht so faul sind, wie zum Beispiel China in der Solarindustrie. Das ist eines, Ja, Arbeitsplätze, yo. 80.000 Arbeitsplätze in der Solarindustrie wurden in den letzten Jahren gestrichen, 40.000 in der Windkraftenergie. Ja. Genau, diese Dumping-Panels aus China kommen auch unter anderem daher, weil Deutschland sich einfach darauf ausruht, dass sie das Land der Innovation, der Ingenieure sind und dann einfach nicht weiterentwickelt haben. Und dann haben sie die Subventionen gestrichen für Sonnenpaneele und es ist ja kein Geheimnis, dass die Kohleindustrie immer noch weiter subventioniert wird, die Sonnenindustrie aber nicht. Das heißt, der Markt wurde eigentlich im Grunde systematisch kaputt gemacht und kein Wunder, dass da andere kommen und das übernehmen. Ja, irgendwas habe ich dazu noch gefragt.
Okay.
Haben wir noch Zeit?
Ja. Genau, hier hinten bin ich. Und zwar, du hattest ja ganz zum Schluss den ökologischen Fußabdruck angesprochen und auch die Mobilität, was das eigentlich für Folgen hat und dass wir eigentlich diejenigen sind, die was verändern können. Und ich wollte eigentlich nur noch mal was vorstellen, was seit diesem Jahr auch auf der Fusion besteht, weil wir alle die Fusionisten sind von diesem Jahr. Und zwar gibt es seit diesem Jahr eine neue Crew, die nennt sich Bikes, ich gehöre dazu. Und wir sind sozusagen diejenigen, die den Radweg von Berlin hier zur Fusion ausbauen, verschönern, euch motivieren wollen, Fahrrad zu fahren. Und deswegen, ich hoffe, dass nächstes Jahr alle Leute mit Fahrrad kommen, statt mit Auto.
Sehr schön, danke. Und genau, ich möchte euch auch auffordern, mehr über solche Dinge zu reden und eventuell eigene Projekte zu entwerfen. Wo kann ich wie, wo, was tun und so weiter. Und was ich in dem Vortrag vergessen hatte, ist, hat jemand schon mal Work and Travel in Australien gemacht? Ihr müsst euch nicht melden, bitte macht das nicht. Frankfurt, Sydney und zurück sind 10 Tonnen CO2. Und ja, ihr verdoppelt damit euren Fußabdruck in einem Jahr. Ja, bitte.
Ich hätte die Frage, was müsste man denn machen, um bei der einen Tonne anzukommen? Und was müsste gesellschaftlich passieren, dass man es schafft, einen Verbrauch zu haben, der so niedrig ist?
Alle Hebel in Bewegung setzen. Also ich bin ja, wie gesagt, kein Energieprofessor und ich bin auch kein Soziologe und kein Ökonom und so weiter, aber es muss einfach in allen Teilen der Gesellschaft ein Umdenken geben. Also, dass wir hirnlos konsumieren, dass das Wirtschaftswachstum jedes Jahr gesteigert wird, das ist einfach mit endlichen Ressourcen nicht möglich. Und wie gesagt, wir fangen bei uns selber an. Wir können zum Beispiel bei dem Fußabdruck, beim Strom schon mal alle auf Solar umsteigen oder auf Ökostrom. Damit machen wir schon mal einen kleinen Schritt. Okay. Dann Ernährung und so weiter. Und letztlich, es gab da noch einen Punkt öffentliche Emissionen, der liegt bei 0,7 Tonnen. Das sind die Emissionen, die freigesetzt werden dadurch, dass Straßen gebaut werden, Häuser gebaut werden und so weiter. Darauf haben wir noch nicht mal selber Einfluss. Selbst wenn wir sagen, wir leben im Zelt, emittieren wir das jedes Jahr. Das heißt, wir brauchen politisch radikale Maßnahmen, damit dieses kohlenstoffintensive Leben einfach nicht mehr subventioniert wird und wir kohlenstoffarm leben. Ich kann deine Frage leider nicht richtig beantworten, tut mir leid.
Hallo?
Weil es so schwierig ist, genau. Ist es an? Ja, ne? Weil wir in einer Spirale gefangen sind. Aber jetzt bitte die Frage.
Wie sehr lohnt es sich, also was ist denn der Unterschied zwischen Allesesser, Allesesserin zu Vegan-Veganerin?
Darauf habe ich mich vorbereitet.
Und, ist es auch besser, Bio zu kaufen? Oder ist es vielleicht sogar schlechter?
Ja, also ich glaube, ich habe mit diesem Rechner ein bisschen rumgerechnet zwischen Menschen, die viel Fleisch essen und Menschen, die vegan essen. Das macht einen Unterschied von 0,9 Tonnen, glaube ich. Das ist gar nicht so viel. Was aber auch da reinspielt, ist, esse ich Bio-Gemüse, da gibt es einen ganz tollen Artikel von Greenpeace, zwischen Bio-Fleisch und Nicht-Bio-Fleisch liegt ein Unterschied von knapp 10% in den CO2-Emissionen. Ernähre ich mich aber komplett vegetarisch oder vegan, dann ist der Unterschied schon 50%. Das heißt, bioproduziertes Gemüse emittiert 50% weniger CO2 als konventionell produziertes. Das heißt, jeder, der vegan lebt und bio lebt, der hat schon mal richtig viel getan. Auf der anderen Seite sage ich immer, es gibt ja diese 3K, Kokosöl, Kaffee, Kokain. Das sind Lebensmittel, wir leisten uns Lebensmittel, die um die komplette Erde herum für uns eingeflogen werden. Und das emittiert natürlich auch super viel CO2, das geht nicht. Ganzen Avocado, die Avocados verbrauchen auch unglaublich viel Wasser. Und diese ganzen Luxuslebensmittel, die müssen wir auch reduzieren, das ist scheiße. Aber das ist eben auch, was einen ganz, ganz großen Einfluss auf die Ernährung hat oder auf den CO2-Fußabdruck der Ernährung. Und ich rate dazu, Foodsharing zu betreiben oder zu containern. Okay, wir müssen leider Schluss machen. Ja. Okay, 0 Minuten. Danke, dass ihr hier wart.